Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden zweiten Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktion. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran. Es folgt Der automatische Detektiv. Teil 4.
Sie kennen die Szene. In einem Dutzend Krimis gesehen. Irgendein Trottel sitzt in einem winzigen Raum mit einem Kopf, der über ihm steht und ihm seine Rechte vorliest. Das ist ziemlich genau das, was mir passierte. Nur, dass ich nicht saß. Ich sitze nicht viel. Außerdem war es kein winziger Raum. Es war eine große Kellerzelle, stark in Schatten gehüllt, bis auf ein paar helle Scheinwerfer. Ich nahm an, sie warfen das Beleuchtungsbudget lieber für die drei riesigen Kanonen aus dem Fenster, die auf mich gerichtet waren. Und Sanchez, der kaum groß genug war, um mir übers Knie zu reichen, las mir keineswegs meine Rechte vor. Er saß an dem Tisch, sog an einer Zigarette und ließ die Asche herabhängen. Abgesehen davon war es genau dasselbe. Ich stand in einem kleinen roten Kreis, der auf den Boden gemalt war. Nichts hielt mich davon ab, herauszutreten, bis auf die drei schweren Blasterkanonen, die auf mich zielten. Ich verfüge über eine dicke Legierung, aber der Think Tank hatte meine Spezifikationen, also konnte ich darauf wetten, dass diese Waffen eine Gefahr darstellten. Mein Gefährdungstaxator regte an, es könne eine gute Idee sein, auf Nummer sicher zu gehen und nicht aus dem Kreis zu treten. Sanchez hatte in den letzten 6 Minuten kein einziges Wort gesagt. Er begnügte sich damit, mich schwitzen zu lassen. Aber ich schwitze nicht und konnte genauso lange warten wie er. Ich gewann den Starrwettkampf. Er lehnte sich auf seinem Stuhl zurück.
Der Rat hat den Bau dieses Raums genehmigt. Als Vorsichtsmaßnahme, du weißt schon, jede dieser Kanonen kostet mehr, als ich in 20 Jahren verdiene. Ich bekomme keine Budgetgenehmigung für einen neuen Automimeographen, aber offensichtlich dachte jemand sehr Wichtiges, man könnte einen so speziellen Raum wie diesen gebrauchen, um Typen wie dich festzuhalten.
Typen wie mich? Fragte ich. Oder einfach nur mich?
Im Augenblick bist du der einzige Typ wie du.
Er drückte seine Zigarette aus und zündete eine neue an. Es war ein Wunder, dass diese kleinen Lungen noch funktionierten.
Ich hab den Anzugträgern oben gesagt, es sei nur eine Verschwendung von Zeit und Geld.
Sanchez lächelte freudlos.
Sag mir, dass ich Unrecht hatte, Mac.
Die Luft zischte, als Elektrizität an den Läufen der Kanone entlang knisterte. Er schob ein paar Tatortfotos über den Tisch aus rostfreiem Stahl, der zwischen uns stand. Es war eine körnige Reihe von Bildern, die von den letzten schmerzvollen Minuten von Gavin Bleekers Leben zeugten. Trotz des großflächigen Schadens war er erkennbar. Sie hatten darauf geachtet, das Gesicht nicht anzurühren.
»Willst du mir etwas dazu sagen?«, fragte Sanchez.
»Was gibt es da zu sagen? Ich war's nicht. Es ist eine Falle.«
»Was du nicht sagst.«
Er lachte zwar, schien aber nicht besonders belustigt.
»Ich weiß, dass es eine Falle ist, Mac. Himmel, es ist nicht einmal eine gute. Wer immer sie gestellt hat, hat ein rotes Brecheisen oder sowas benutzt. Du würdest keins brauchen, aber sie haben sich vergewissert, dass es zu deiner Lackierung passt. Unsere forensischen Scans deines Anzugs und deines Gehäuses haben Blutspuren ergeben, aber keine davon passte zur Blutgruppe des Opfers.
Und warum bin ich dann immer noch hier?
Sanchez sah mich finster an.
Im Moment bin ich dein einziger Freund. Vielleicht könntest du mal aufhören, mir pumpige Antworten zu geben. Das hier ist eine ernste Sache. Selbst wenn du diesen Kerl nicht umgebracht hast, jemand hat sich die Mühe gemacht, es so aussehen zu lassen. Nicht genug, um vor Gericht damit standzuhalten, aber so viel, um dich zu beschäftigen. Willst du mir vielleicht sagen, warum?
Wünschte, ich könnte.
Was ist mit dem Blut? Willst du mir sagen, wo das herkommt?
Kann ich nicht.
Das ist eine ernste Angelegenheit. Ist dir klar, dass ein paar sehr wichtige Leute schon Anträge für deine permanente Deaktivierung eingereicht haben?
Ich habe nichts angestellt.
Ändert das etwas? Du bist technisch gesehen noch kein Bürger. Oder hast du das vergessen?
Ich vergesse gar nichts, Sanchez, das weißt du.
Dann erinnerst du dich ja vielleicht auch daran, dass du im Grunde die juristischen Rechte eines Fernsehers besitzt.
Ich antwortete nicht, stand nur auf diese typische künstliche Roboterart bewegungslos da.
Vor ein paar Minuten habe ich mich mit deiner Seelenklempnerin unterhalten, Mac. Sie sagt mir, du hast dir irgendeine Programmierungsanomalie eingefangen. Sagt, du könntest mir nichts sagen, selbst wenn du wolltest. Und wenn ich versuchen würde, auf deine Speichermatrix zuzugreifen, könnte das zu einem totalen Systemabsturz führen.
Sanchez' Ohren legten sich an.
Aber du musst mir etwas geben, sonst schicken die Anzugträger da oben den Befehl herunter, den Download zu erzwingen. Und ich werde verdammt nochmal nicht das Geringste dagegen tun können.
Es folgten 7 Sekunden Pause.
Ach, du machst es mir nicht leicht, Mac.
Tut mir leid. Sanchez sammelte die Fotos zusammen.
Na gut. Wir machen es auf die einzige mögliche Art. Dr. Mujahid glaubt, du kannst den Fehler mit ein bisschen Zeit überstehen. Also gebe ich dir diese Zeit. Mach es dir gemütlich, Mac. Du wirst noch eine Weile hier bleiben.
Er stopfte die Fotos zurück in die Akte, stand auf und verließ den Raum, ohne zurückzusehen. Übrig blieben nur ich und meine automatischen Wachhunde. Ich wollte Sanchez ja sagen, was ich wusste, aber solange Grays Programmierung am Werk war, hatte ich keine Wahl. Gavins Mörder konnten alles Mögliche gewollt haben. Vielleicht hatten sie auch aus Julie und den Kindern das herausbekommen, was sie wollten. Konnte sein, dass sie alle tot waren und die Cops hatten Jules, Aprils und Holds Leichen nur noch nicht gefunden. Ich berechnete das als möglich, aber unwahrscheinlich. Es gab keinen guten Grund für die Entführer, die Leichen getrennt loszuwerden. Nein, Gavin war entbehrlich. Sie hatten ihn am Leben gelassen, weil es noch keinen Anlass gegeben hatte, ihn zu töten. Vielleicht hatte er sein Glück überstrapaziert und sie dachten sich, wenn sie ihn loswerden wollten, könnten sie genauso gut mich dabei schikanieren. Bewunderungswürdige Effizienz. 12.060 Sekunden vergingen, bevor sich die Tür wieder öffnete. Meine Optiken machten Sanchez im Türrahmen aus.
»Du hast Besuch, Megaton!«
Es war Lucia. Sie hatte sich mit einem hübschen Kleid, ihrem Sonntagskleid, herausgeputzt. Ihre Haare hatte sie hochgesteckt und etwas daran befestigt. Ein Stück Stoff mit einem Schleier und Plastikblumen. Sanchez warf ihr einen unwirschen Blick zu.
»Sie haben 5 Minuten, Miss Napier!«
»Danke, Detective.«
Er grummelte etwas, das ich nicht verstand, und knallte die Tür hinter ihr zu. Ihre Absätze klapperten 26 Schritte, als sie zum Tisch hinüberging. Sie setzte sich nicht.
»Hi, Hübscher. Sieht aus, als würdest du in der Klemme sitzen.«
»Ich hatte schon bessere Tage.«
»Du wirst nicht glauben, wie schwierig es war, die Besuchsgenehmigung zu bekommen. Dieser unangenehme Detective Sanchez war absolut dagegen. Glücklicherweise bin ich mit ein paar einflussreichen Leuten bekannt.«
»Dachte nicht, dass du ein Hut-Typ bist, Lucia.
Als Lady zeigt man gern ab und zu ein bisschen Klasse.«
Sie lächelte. Ich dachte mir, sie müsse etwas vorhaben. Es war nicht schwer auszurechnen.
»Freust du dich nicht, mich zu sehen?« fragte sie.
»Klar. Du siehst nett aus.«
»Nett?«
Sie spitzte die Lippen und warf mir einen Kuss zu.
»Ich sehe ausgezeichnet aus, Mac.«
»Lucia, mach...«
Sie legte einen behandschuhten Finger an die Lippen.
»Sei still. Wie oft muss ich es dir noch sagen? Ich bin ein großes Mädchen. Ich kann selbst auf mich aufpassen.«
»Das hier ist etwas anderes. Es ist eine ernste Sache.«
»Ich weiß. Deshalb tue ich es ja auch. Du willst doch immer noch deine Freunde finden, oder?«
»Ich kümmere mich darum.«
Sie lachte.
»Oh, armer, armer Mac. Du musst wirklich lernen, Hilfe anzunehmen. Selbst du kannst nicht alles allein schaffen.«
»Das habe ich schon mal gehört.«
Ich würde sie nicht davon abbringen können.
»Ich habe dieses kleine Spielzeug fertig zusammengesetzt«, sagte sie. »Es sind ein paar Teile übrig geblieben, aber ich glaube nicht, dass sie allzu wichtig waren.«
Ich berechnete eine 50-prozentige Chance, dass wir in diesem Augenblick abgehört wurden. Ich konnte sie vielleicht nicht davon abbringen, aber sie konnte mich auch nicht zwingen, ihre Hilfe anzunehmen. Ein Gefängnisausbruch war eine ernste Sache, selbst für die Prinzessin von Empire. Sie trat näher. Die Kanonen surrten.
»Geh weg, Lucia!«
»Kann ich nicht, Mac. Ich habe so lange keinen anständigen Kerl mehr getroffen. Ein Mädchen müsste schon eine Idiotin sein, um so etwas stehen zu lassen.«
Sie löste ihren Hut.
»Detective Sanchez bestand darauf, dass ich nichts hereinbringen dürfe und außerdem, dass ich mich einer gründlichen Sicherheitskontrolle unterziehe. Aber Das hier konnte man bei der Kontrolle nicht entdecken. Das kleine Ding ist für Scanner praktisch unsichtbar.
Sie zog die Teleportationsscheibe aus ihrem Hut. Oh, verdammt, Lucia! Ich erwartete, dass der Alarm losging, aber alles blieb ruhig. Die Tür öffnete sich und Sanchez betrat den Raum. Er hatte keine Verstärkung dabei und sein Heater war nicht gezogen. Das einzige Ding in seiner Hand war eine kleine Fernbedienung.
Rühr dich nicht, Mac. Wenn ich diesen Knopf drücke, werden deine Einbauten unwiederbringlich gegrillt. Und die Lady, wenn sie ins Kreuzfeuer gerät... Du willst bestimmt nicht wissen, was diese Kanonen mit organischen Materialien anstellen.
Das Summen der Kanonen wurde doppelt so laut.
Deine Entscheidung, Mac.
Lucia ließ das Gerät über den Tisch gleiten. Mein elektronisches Gehirn analysierte die Situation und bot mir Wahlmöglichkeiten an. Keine davon endete gut. Den Teleporter zu benutzen war ein riskanter Schachzug. Es beruhte alles darauf, wie genau ich Sanchez Bereitschaft, diesen Knopf zu drücken, berechnete. Ich konnte auf keinen Fall meinen Knopf drücken, bevor er seinen drückte. Er musste in meinem elektronischen Gehirn gelesen haben.
»Ich werde es tun, Mac!«
Ich scannte sein Gesicht, konzentrierte mich auf seine schwarzen Augen. Sie blinzelten nicht. Soweit ich mich erinnern konnte, blöffte Alfredo Sanchez nie.
»Tu, was du tun musst, Alf!«
Ich drückte den Knopf des Teleporters und nichts stoppte mich. Ich fing Sanchez' Abschiedsstimmung auf, als der Raum verschwand.
»Scher dich zum Teufel!«
Die Teleportation dauerte 2/7 Sekunden. Der Trip destabilisierte meine Servos und meine Kraftregulatoren wurden als unzuverlässig registriert. Ich war ein plumper Haufen Stahl und ich stand in einer Glasröhre. Allerdings nicht lange. Ich stürzte um. Die Röhre zersprang und ich landete flach auf dem Gesicht. Obwohl ich normalerweise sehr viel beweglicher bin, als meine Masse vermuten lässt, machten meine Servoprobleme die Lage zu einer Herausforderung. Aus meiner momentanen Position heraus scannte ich 8 Füße auf der anderen Seite eines schimmernden grünen Kraftfelds. Jemand fragte,
»Was zur Hölle bist du?«
Meine Servos stabilisierten sich so weit, dass ich aufstehen und das Empfangskomitee gut scannen konnte. Der Mann vorn, von dem ich annahm, er sei der Anführer, hatte orangefarbene Haut und eckige schwarze Augen. Der Schlägertyp zu seiner Linken war eine riesenhafte Grille und sein Kumpel auf der Rechten war ein so unscheinbarer Mensch, dass er neben seinen Kumpels wie eine Zirkusattraktion aussah. Alles ist relativ. Sie trugen blaue Overalls mit Schalttafeln und blinkenden Lichtern darauf an den Ärmeln, am Gürtel und auf der Brust. Der orangefarbene Kerl hatte keine Waffe, aber seine Begleiter hatten beide glänzende Gewehre, die ich nicht identifizieren konnte. Sie standen Gewehr bei Fuß, aber in einer tieferen Position, weil sich ein Kraftfeld zwischen uns befand.
»Bericht der Zerstörereinheit«, sagte der orangefarbene Mann. »Wie bist du hier hereingekommen?«
Ich wusste nicht, was ein Zerstörer war, aber da er mich ansah, nahm ich an, er meinte mich. Die Frage ignorierte ich. Das Feld war meine höchste Priorität. Wenn ich nicht hindurch gelangen konnte, war diese Such- und Rettungsmission geplatzt. Ich ignorierte die Schlägertypen und legte meine Hände gegen die Barriere. Sie knallte und zischte und hätte Fleisch und Blut geschmolzen. Meine Legierung konnte mit der Hitze umgehen, aber das Feld war stabil genug, um eine Herausforderung für meine Servos darzustellen. Der Orangentyp drückte einen Knopf an seinem Gürtel.
»Security, wir haben einen Verstoß in Empfangsraum Nummer 4. Ich wiederhole, wir haben einen Verstoß.«
Er neigte den Kopf und nickte, während er einer nicht hörbaren Stimme lauschte.
»Ja, ich weiß, dass es nicht möglich ist, aber ich stehe in diesem Augenblick vor dem Eindringling. Vielleicht könnten Sie also herunterkommen und es ihm selbst sagen.«
Ein weiteres Nicken.
»Nein, es ist in Ordnung. Subjekt ist unter Kontrolle. Roboter, modifiziertes Zerstörermodell. Sollte kein Problem sein. Wirkt nicht besonders intelligent. Ich nehme an, es ist eine Aufklärungssabotageeinheit.«
Ich war vage beleidigt, dass er mich als wenig mehr als ein riesiges Zerstörungsgerät betrachtete. Andererseits aber war ich das im Grunde ja auch. Er hätte sich vielleicht fragen können, warum ich einen Anzug trug, wenn ich ein 0815-Auto war, aber er dachte offensichtlich nicht weiter darüber nach. Ich beugte mich nach unten und riss den metallenen Bodenbelag ab. Es war hartes Zeug, aber Nicht so hart wie ich. Ich löste die Fliesen ab und legte die Kabel und Rohrleitungen darunter frei.
»Sollten wir nicht etwas tun?«,
fragte der Mensch. Die Grille sprachen einer schnellen Reihe von Klick- und Zirpgeräuschen. Ich kapierte kein Wort davon, aber seine Kumpel schienen zu verstehen.
»Dann darfst du gern das Feld abstellen und dich selbst darum kümmern«,
sagte Orangenmann.
»Andernfalls warten wir auf eine volle Sicherheitsmannschaft.«
Ich nehme an, sie hat mich nicht allzu sehr unterschätzt. Ich riss ein dickes Leitungsrohr heraus und schälte die Schutzhülle ab. Der Käfer zirpte wieder, diesmal nervös. Er hatte es wohl kommen sehen. Orangentyp verstand plötzlich, und die offensichtliche Furcht auf seinem Gesicht ließ mich glauben, dieser Plan könnte wirklich funktionieren. Es gab aber nur einen Weg, das herauszufinden. Ich legte meine Hand wieder an das Kraftfeld und hielt die Leitung in der anderen. Strom floss an meinem Gehäuse entlang, den einen Arm hinab und in den anderen hinein. Eine Menge Saft rann durch mich hindurch. Ein biologischer wäre zur Asche verbrannt, bevor das Feld kurzgeschlossen war. Meine Legierung brennt nicht, und der Kreislauf blieb die volle Sekunde geschlossen, die nötig war, um das Feld kurz zu schließen. Meine Abschirmblenden schützten mich vor 99% des Stromes, aber 1% schlüpfte durch und schaffte es, ein Fingergelenk zu beschädigen. Den kleinen Finger benutzte ich sowieso nie. Das Feld verschwand und Orangemanns ganze Überzeugung verschwand mit ihm. Die zwei anderen Schlägertypen schossen ihre Gewehre auf mich ab. Jetzt, da das Kraftfeld fehlte, hatten wir dieselben Ausgangsbedingungen. Es war nicht schwierig, die beiden Gewehre schwingenden Schläger zu schnappen und sie hart gegen die Wände zu schleudern. Da meine Kraftregulatoren nicht voll funktionstüchtig waren, mochte es vielleicht zu hart gewesen sein. Orangenmann war schon aus der Tür und aus meiner Reichweite gestürmt. Der Mensch bewegte sich noch, was bedeutete, dass er vermutlich bei Bewusstsein und noch in der Lage war, zu sprechen. Jemand musste den Alarm ausgelöst haben, denn alle verfügbaren Klingeln und Pfeifen gingen los. Der Mensch setzte sich auf und feuerte noch ein paar Mal auf mich. Ich riss ihm das Gewehr aus den Händen und zerdrückte es zu einer Kugel, wie Superman es immer tut. Es war eine ungeheuer befriedigende zur Schaustellung meiner Kraft, die deutlich machte, wie leicht ich diesen armen Tölpel zerquetschen konnte und dass ich keine Waffe brauchte, um gefährlich zu sein. Nach seinem Blick zu urteilen, hatte er verstanden. »Ich suche ein paar Freunde.« Er petzte. Einfach so, ohne viel Aufhebens. Ein Glück, denn ich hatte keine Zeit, Knochen zu brechen und ihn zu verprügeln. Meinem neuen Freund zufolge wurden die Bleakers genau in dieser Anlage festgehalten. Er hätte lügen können, doch ich schätzte, er war zu verängstigt, um so schlau zu sein. »Hier«, er deutete auf einen Raum auf einer Karte, »dort halten Sie sie fest.« »Wo sind wir jetzt?«, fragte ich. Er deutete auf einen anderen Raum. Mein Gehirn begann bereits, eine Strecke zu planen, außerdem einige Alternativen, basierend auf dem Grad des Widerstands, auf den ich möglicherweise stieß. Die Türen glitten auf und herein stürmten 5 Wächter, geschmückt mit kugelsicheren Westen und noch mehr Blastern. Sie hielten sich nicht erst damit auf, mir zu sagen, ich solle mich nicht rühren oder so etwas. Sie gaben mir einfach Saures. Mein Freund war dumm genug, wegzurennen, direkt in die Schusslinie. Sie pusteten ohne zu zögern mehrere Löcher in ihn hinein und die Energieentladung begann, mein Gehäuse aufzuheizen. Ich drehte mich um und preschte durch die gegenüberliegende Wand. Ich brauchte 3 Sekunden, um mich hindurchzuboxen. Sie ließen weiterhin Hitze auf meinen Rücken einströmen. Noch war es kein Problem, und wenn das die größten Waffen waren, die diese Kerle hatten, dann würde es auch keins werden. Der angrenzende Raum stand voller Computer, und ich preschte auch quer durch diesen hindurch. Und durch den nächsten. Und den nächsten. Ein Raum erweckte meine Aufmerksamkeit. Er war voller biologischer, und viele passten zu meiner Alien-Theorie. Vor allem einer sah wie riesiges Unkraut aus. Es gab keine bewusstseinsbegabten Pflanzenmutationen unter den Bürgern von Empire. Ich fragte mich, wie lange diese außerirdischen Besucher schon ihre finsteren Machenschaften ausführten. Dies war kein Provisorium. Es befand sich schon eine ganze Weile hier. Mein geplanter Kurs war der direkte Weg mit zufälligen Umwegen, um größere Räume zu vermeiden und die Wächter zu verunsichern. Trotzdem waren die Wände dick genug, um mich aufzuhalten. Und während ich mich durch den Komplex vorankämpfte, wurde ich von einer sich steigernden Zahl von Sicherheitsleuten umringt. Ich ignorierte sie weiterhin. Das endlose Trommelfeuer der Blaster heizte mein Gehäuse auf. Mein nicht brennbarer Anzug erwies sich als recht feuerfest. Statt zu brennen, begann er zu schmelzen. Meine Lackierung bekam Sprenkel und ich glühte sanft orange. Mein Kühlsystem war dem gewachsen und meine Einbauten blieben unbeeinträchtigt. Ich preschte durch eine weitere Wand in einen großen Raum. Die Wachen folgten mir nicht. Das bedeutete entweder, dass ihnen die Sinnlosigkeit ihrer Anstrengungen aufgegangen war oder dass gefährliche Gegenmaßnahmen auf dem Weg waren. Meine zielstrebige Natur hatte zur Folge, dass einiges nötig war, um mich zu überraschen, wenn ich einmal eine Direktive festgelegt hatte. In diesem neuen Raum setzte mein Herz allerdings einen Schlag aus. Der neue Raum war ein Lagerraum und es wurden Roboter gelagert. Roboter, die genauso aussahen wie ich. Es sollte keine anderen Roboter wie mich geben. Doch da waren sie. 14 glänzend goldene Mac-Megatons inaktiv an den Wänden aufgereiht. Etwas stimmte hier nicht, aber ich hatte keine Zeit für ein Rätsel. Ich speicherte sämtliche Fragen über diese Wände der Ereignisse ab und setzte meinen Weg fort. Die Roboter aktivierten sich. Jeder einzelne. Einer schnappte mich am rechten Arm. Ein anderer packte mich am Hals. Der Rest umzingelte mich. Das würde Ärger geben. Mit meinem freien Arm landete ich einen rechten Haken auf die Gesichtsplatte eines sich nähernden Roboters. Sein Kopf wurde zurückgeschleudert und sein Halsgelenk brach. Diese Maschinen waren robust, hatten aber keine so dicke Legierung wie ich. Ich hämmerte noch einmal auf denselben Roboter ein. Sein Kopf fiel immer noch nicht ab, wenn er auch in einem hässlichen Winkel hing. Ich musste auch eine sensorische Verbindung gekappt haben, denn er griff versehentlich einen seiner Brüder an. Ich versetzte dem Roboter, der an meinem Arm hing, einen harten Schlag. 1, 2, 3 Schläge genügten, um seine Schädeleinheit abzuschlagen. Wenn er allerdings auch nur ein wenig so war wie ich, befand sich sein Gehirn in seinem Bauch und ich machte nur seine primären Sensoren unschädlich. Er schien mich nicht zu scannen oder hören zu müssen, um zu wissen, dass er mich immer noch fest im Griff hatte. Verdammt! Mir war nie klar gewesen, was für Nervensägen Roboter sein konnten. Dann waren sie alle auf mir. Ein Haufen von boxendem Metall. Ich fiel mit dem Gesicht voran und sie hämmerten auf meinen Rücken ein. Mein Gehäuse hielt den Schlägen stand, aber meine Servos waren nicht in der Lage, diese Kerle von mir zu schieben. Ich steckte fest. Ich hatte keine Zeit für so etwas, also tat ich das Einzige, was ich konnte. Ich überschritt die empfohlenen Betriebsgrenzen, befahl meine Servos auf 140% zu gehen und schob. Die Kraft reichte aus, um meine Gegner abzuwerfen und mich wieder auf die Beine zu bringen. Außerdem sog es in 2 Sekunden Saft für 16 Minuten aus meiner Batterie und beschädigte meinen rechten Schulteraktuator. Diese Schulter benutzte ich sowieso nie. Ich schob weiter. Es war der einzige Weg, diese zweitklassigen Kopien auszuschalten. Ich landete einen Presslufthammerschlag auf den nächsten Roboter. Es zerschlug seinen Bauch und ich musste etwas bewirkt haben, denn er taumelte und fiel hin. Zuckend und sich windend versuchte er, sich aufzurichten, schaffte es aber nicht. Mein Armdiagnoseprogramm meldete mehrere mikroskopische Belastungsbruchstellen und empfahl, zu einer verträglichen Funktionsebene zurückzukehren. Ich ignorierte es. 2 weitere Roboter versuchten, meine Arme zu immobilisieren. Ich stieß sie aneinander und knallte ihre Köpfe so hart gegeneinander, dass sie lose herabhingen. Ich beendete das Ganze, indem ich ihre Köpfe mit einem Schlag wie ein Hammer zerschmetterte. Ohne Sensoren und mit einer größeren Chance, ihre eigenen Kameraden zu verletzen als mich, wählten sie die schlaue Lösung und schalteten sich ab. Man musste diese kühle Maschinenlogik einfach lieben. Meine verbliebenen Gegner umzingelten mich wieder. Sie waren nicht eingeschüchtert. Es waren dumme, unerbittliche Automatische. Mein Analysator schätzte, dass mein unvermeidlicher Sieg 56 Sekunden benötigen müsste, mit einem 13-prozentigen Verlust der allgemeinen Funktionalität. Ich will nicht prahlen, aber ich zerlegte meine Gegner mit einem Vorsprung von 7 Sekunden. Natürlich hatte ich auch eine Liste kleinerer innerer Schäden. Einzeln genommen war es nichts Ernsthaftes, aber sie summierten sich zu einer Beeinträchtigung von 14%. Das Ärgerlichste war, dass ich von mehreren Haufen von Ersatzteilen umringt war und keine Zeit hatte, sie einzusammeln. Ich genehmigte mir keine Zeit, um meinen Sieg zu genießen. Ich stürmte weiter, verlangsamt durch einen zerstörten Aktuator am rechten Knöchel und von einer unbeweglichen Schulter, die mich aus dem Gleichgewicht brachte. Der Alarm plärrte weiter. Weiteren Widerstand gab es aber keinen. Ich boxte mich durch die 5 nächsten Wände und sah keinen biologischen mehr. Nur ein paar fliegende Überwachungsdrohnen und alle blieben in sicherer Entfernung. Sie hatten diesen Gebäudeteil evakuiert. Ich riss die letzte Tür auf, als meine Differenzmaschine 0 Erwartungen meldete. Julie und April kauerten zusammen in einer Ecke. Jules sah verängstigt aus. Sie musste nun seit 7 Minuten kreischende Alarmsirenen, panisches Gerenne, Blasterschüsse, Schmettern und Schlagen gehört haben. Eine Menge Schmettern und Schlagen. Aber April lächelte.
»Siehst du, Mama?«
sagte sie.
»Ich hab dir doch gesagt, dass er uns finden wird.«
Ein Schwarm kugelförmiger Wächterdrohnen schoss in den Raum. Sie kreisten überall herum, summten und brummten gefährlich. Im Flur waren noch mehr von ihnen. Zu viele, um sie zu zählen. Eine Stimme kam über den Lautsprecher. Vage britisch, aber nicht ganz.
»Mr. Megaton, jetzt, da Sie gefunden haben, was Sie suchten, nehme ich an, Sie werden aufhören, unsere Anlage zu zerstören. Wenn Sie allerdings weitere Argumente benötigen, möchte ich darauf hinweisen, dass jede dieser Drohnen mit einem Selbstzerstörungsmechanismus ausgestattet ist. Die Ladung ist nicht stark genug, um Ihnen wesentlichen Schaden zuzufügen, aber ich versichere Ihnen, die Frau und das Kind hätten nicht zu viel Glück. Ich muss die Sinnlosigkeit eines Versuchs, Sie vor dem Feuerstoß abzuschirmen, nicht betonen, doch ich nehme an, genau das habe ich gerade getan. Nicht wahr?«
»Und was bieten Sie mir, wenn ich mich zurückhalte?« fragte ich.
»Nichts weiter als die fortgesetzte Existenz dieser beiden Seelen, die zu finden, Sie sich so große Mühe gegeben haben.«
April stand an meiner Seite. Mein Gehäuse war immer noch ziemlich warm. Sie war klug genug, mich nicht zu berühren.
»Also, jetzt, wo ich euch gefunden habe, Kleine,« fragte ich, »was mache ich jetzt?«
»Das ist doch leicht, du Dummi!«
antwortete sie. Ihre Augen waren wieder hellsichtig violett.
»Du gibst auf!«
Aufgeben widersprach meiner Grundprogrammierung und der bloße Gedanke daran schickte ein nervöses Zucken durch meine Servos. Ich tat das einzig Logische, denn ich war hier, um die Bleakers zu retten, nicht um sie zur Hölle fahren zu lassen. Die Lage der Dinge wäre eine andere gewesen, wäre ich anständig konstruiert worden. Aber ich war eine Waffe. Suchen und retten war nicht mein Ziel. Das Vermeiden von Opfern gehörte nicht zu meinem Plan. Wenn ich meiner ursprünglichen Programmierung treu gewesen wäre, hätte ich Julie und April ohne jedes Federlesen zerquetscht. Aber wenn ich meiner ursprünglichen Programmierung treu gewesen wäre, wäre ich nicht einmal bis hierher gekommen. Die meisten der Wächterdrohnen zogen sich zurück. 4 schwebten weiterhin um Julie und April herum. Zusätzliche 6 Wachleute umrundeten uns, hauptsächlich um Eindruck zu schinden, da es die Kugeln waren, die mich in Schach hielten. Ein dünner Biologischer in einem Anzug mit Silberumhang stand im Türrahmen, weil im Raum nicht für uns alle Platz war. Er sprach, und seine Stimme war diese vage, aber nicht ganz britische, die aus dem Lautsprecher gekommen war.
»Ah, Mr. Megaton,
Sie sind menschlich«, sagte ich.
»Ach, wirklich?«
Grinsend veränderte er seine Hautfarbe von hellrosa zu leuchtendem Violett. Seine blonden Haare nahmen einen Rotton an, der drohte, meine Optiken auszubrennen. Seine Augen füllten sich schwarz, und als er zwinkerte, schlossen sich seine Augenlider vertikal.
»Einige von uns sind besser im Anpassen als andere.«
Er nahm wieder seine menschliche Pigmentierung an.
»Man nennt mich Warner. Nicht mein ursprünglicher Name natürlich, aber wir haben alle terrestrische Kennzeichnungen angenommen, um unsere Assimilierung zu erleichtern.«
»Dann seid ihr also Aliens?« sagte ich.
»Ja. Die Umstände haben uns gezwungen, dies zu unserem Zuhause zu machen. Wir tun nur, was wir müssen, um unser Überleben zu sichern.«
»Kinder entführen eingeschlossen.«
»Oh, bitte, Megaton. Wir haben niemanden verletzt, außer es war absolut notwendig.«
»Gavin Bleaker«, sagte ich. »War es notwendig, ihm den Schädel einzuschlagen?«
Julie schnappte nach Luft. »Verdammt. Julie hätte es nicht auf diese Art erfahren dürfen.«
»Tut mir leid, Jules.«
Sie unterdrückte ein Schluchzen.
»Mr. Bleakers Beseitigung wurde als Notwendigkeit erachtet.«
Warner blickte finster, doch er sah nicht so aus, als meine er es ernst.
»Ich kann Ihnen versichern, wir tun nur, was das Beste für unser Überleben und unsere Assimilierung ist.«
Mir gefiel nicht, wie sich das anhörte. Warner und seine Kumpane begleiteten uns eine Reihe von Fluren entlang. Julie und April wurden geschleppt, um mich zu überzeugen, dass ich mich zu benehmen hätte.
Mac, was ist mit deinem Bein?
Fragte Julie.
Es ist nichts, Jules.
Ich hatte meinen linken Knöchelaktuator zerstört, als ich eines meiner stureren Duplikate zu Schrott gestampft hatte. Jetzt hinkte ich. Warner führte uns in ein Labor. Es war groß und voller herumwuselnder Wissenschaftler. Es schienen auch mehrere Roboter am Werk zu sein. 6 Assistentendrohnen, ein weiteres meiner automatischen Duplikate und ein Roboter mit 8 Beinen und einem dünnen humanoiden Torso. Sein Kopf war ein Basketball mit 4 roten Optiken und einem paar langer, knisternder Antennen darauf. Holt war auch da.
»Oh mein Gott«,
keuchte Julie tränenerstickt.
»Was haben Sie mit ihm gemacht?«
Das arme Kind hing in einem Kontergravitationsfeld. Er schien zum Glück nicht bei Bewusstsein zu sein, denn Schläuche führten in und aus seinem Körper durch die verschiedene Chemikalien in ihn hineingepumpt und andere aus ihm herausgesogen wurden.
»Ihr verfluchten...«
Ich machte einen Schritt auf Warner zu.
»Ganz ruhig, Mac.«
Die kugelförmigen Drohnen um Julie und April herum kreischten und die Wächter richteten alle ihre Gewehre aus. Nicht auf mich, natürlich. Ich hätte Warner leicht töten können. Ein Schlag hätte ihm geradewegs den Kopf abgetrennt. Ich tat es nicht, aus 2 Gründen. Der eine waren Julie und April. Der andere? Warner verdiente keinen schnellen Tod.
Ihre Besorgnis ist zwar verständlich, Mrs. Bleeker, aber ziemlich unberechtigt. Jeglicher Schaden, den Ihr Sohn erlitten hat, ist nicht lebensbedrohlich.
Schaden?
Sie kämpfte mit Wut und Angst, wischte sich die Tränen von den Wangen und stieß zornig hervor.
Was sind Sie bloß für Leute?
Sie könnten uns Besucher nennen, sagte er. Aber das wäre missverständlich. Wir sind nicht nur auf Urlaub hier. Nein, wir bleiben. Stattdessen haben wir uns angewöhnt, uns Pilger zu nennen. Und dies hier ist unsere neue Heimat. Ihr Sohn ist unseren Plänen dienlich.
Der Spinnenroboter stapfte zu uns herüber.
Was bedeutet das alles, Warner? Sie hätten sie nicht hierher bringen dürfen. Oh, lassen Sie es sehen, Dr. Zark. Sie haben ein Recht darauf, angesichts dessen, dass es die Familie des Jungen ist und Megaton so viel auf sich genommen hat, um hierher zu kommen. Sie werden nachlässig. Und Sie machen sich zu viele Sorgen. Jeder Schritt unserer Assimilierung ging genauso vor sich wie geplant.
Zark stieß ein raues Kreischen aus.
Genug, Warner. Ihr sorgloses Geplapper ist nicht ratsam. Ich werde das vor den Alpha-Kongress bringen.
Warners ständiges Grinsen verblasste, ersetzt durch ein kaltes Starren.
Tun Sie, was Sie für richtig halten, Doktor. Bald schon wird nichts davon mehr eine Rolle spielen.
Das gefiel mir nicht. Worte wie Assimilierung und notwendige Beseitigung machten mich nervös. Alles wird gut, sagte ich zu Julie und April, aber meinem Logikraster konnte ich nicht genug entgegenwirken, um es selbst zu glauben. Und ich war ein furchtbar schlechter Lügner. Julie tat ihr Bestes, ihre Schluchzer zu unterdrücken, aber sie nickte. April hielt sich besser als ihre Mutter. Die Zukunft zu kennen, wenn auch nur kleine Teile davon, war wohl genug, um sie zu trösten. Warner gestikulierte in Richtung einer Kontergraphplatte neben Holt.
»Kommen Sie bitte hier herüber!«
Bei Schwerelosigkeit würden alle meine beeindruckenden künstlichen Muskeln nutzlos sein. Warner räusperte sich. Einer seiner Wächter reichte ihm eine Strahlenpistole. Warner griff April an den Haaren und setzte die Pistole an ihren Kopf. Sie weinte nicht, gab keinen Piep von sich. Warner zu töten, schob ich auf Platz 3 meiner Direktivenliste. Direkt nach. Mich zu befreien und die Bleekers lebend hier herauszubekommen. Ich trat auf die Platte. Ein Schalter wurde umgelegt und ich schaukelte hilflos in der Luft auf und ab.
»Sehen Sie, Zark«, sagte Warner, »so gefügig und folgsam wie eine Labordrohne. Nichts, was uns beunruhigen müsste.«
Dr. Zark sagte nichts. Offensichtlich war, dass er wenig von Warner und seinen Methoden hielt. Es war eigenartig, dass die Roboter hier diejenigen zu sein schienen, die sich mehr um Moral sorgten als die biologischen. Das Leben war voller Widersprüche.
»Also, Mac, wenn Sie jetzt so freundlich sein wollen, uns zu erlauben, auf Ihre Speichermatrix zuzugreifen, dann...«
»Nein.«
»Ach, kommen Sie«, Zwingen Sie mich nicht, wieder garstig zu werden. Nein. Wieder setzte er die Strahlenpistole an Aprils Stirn. Glauben Sie, ich würde es nicht tun?
Oh, ich weiß, dass Sie es tun würden, sagte ich. Aber ich weiß auch, dass Sie, wenn Sie erst Zugang zu meiner Speichermatrix haben, auch Zugang zum Rest meines Gehirns bekommen. Wenn Sie anfangen können, an meinen inneren Abläufen herumzupfuschen, wird es ohnehin keinen Grund mehr geben, Sie am Leben zu lassen.
Warner lächelte, aber es sah nicht nach einem vergnügten Lächeln aus. Es war kalt, hart und scharf.
»Könnten Sie damit leben, Mac?« fragte er. »Mit dem Bild dieses reizenden kleinen Mädchens, das tot zu Füßen seiner Mutter liegt?«
Ich gestand mir eine volle Sekunde zu, um die Simulation durchlaufen zu lassen. Dann schob ich die Simulation in einen Ordner, schloss ihn und schwor mir, ihn nie wieder zu öffnen. Mein Persönlichkeitstaxator stempelte Warner als rücksichtslos, amoralisch und höchstwahrscheinlich leicht soziopathisch ein. Er hätte ein Loch in Aprils hübschen kleinen Kopf pusten können und keine schlaflose Minute deswegen gehabt. Aber letztlich bedeutete ihm ihr Tod ebenfalls nichts. Sie war ein Verhandlungsdruckmittel. Also nahm ich ihm dieses Druckmittel weg.
»Nun los! Machen Sie schon!«
Seine Augen weiteten sich, dann wurden sie schmal. Sein Grinsen verlor sich und mir wurde klar, dass er es tun würde. Ich hatte mich verrechnet und jetzt würde April dafür bezahlen.
»Genug davon!«
Dr. Zark klapperte auf seinen 8 Spinnenbeinen herbei und zog die Waffe aus Warners Hand.
»Ihre Exzesse werden langsam untragbar, Warner. Megaton ist kampfunfähig. Der Tod dieses Kindes wird nichts Lohnendes einbringen. Mrs. Bleeker, wir werden bald fertig sein und Sie, Ihre Tochter und Ihr Sohn werden unverletzt freigelassen.«
Lustig. Ich glaubte ihm. Wobei, eigentlich nicht. Denn Zark war ein Robo und der Anflug eines finsteren Blicks auf Warners Gesicht sagte mir, dass er mit Zarks Absichten nicht einverstanden war. Zark befahl den Wächtern, Julie und April fortzubringen und dafür zu sorgen, dass sie gut behandelt wurden. Der Robo stand im Rang offenbar über Warner, aber es war deutlich, dass diesem gar nicht gefiel, gesagt zu bekommen, was er tun sollte. Er setzte sein kriecherisches Grinsen wieder auf.
»Ja, Dr. Zark, wie Sie wünschen.«
Sie marschierten aus dem Labor.
»Ich würde ihm nicht trauen, Doktor«, sagte ich.
»Niemand hat Sie um Ihre Meinung gebeten, Mr. Megaton.«
»Dieses Kind hat auch nicht darum gebeten, ein wissenschaftliches Experiment zu sein, und es scheint Sie kaum zu stören.«
Zark scannte Holt 2 Sekunden lang.
»Was wir tun, muss für ein höheres Ziel getan werden. Es ist eine Notwendigkeit von der Logik diktiert.«
»Klar, Doktor. Das reden Sie sich ein.«
Zark befahl dem Rest des Labors, mich zu ignorieren, und nach 3 Minuten fruchtlosen Geredes verstand ich den Wink. Ich vertrieb mir die Zeit, indem ich verschiedene Fluchtszenarien durchspielte. Und sie endeten ausnahmslos, bevor sie begannen. Also regelte ich meinen Energieverbrauch auf ein Minimum herunter und wartete auf meine Chance. Während die Aliens im Labor herumhasteten, scannte ich jedes Detail. Ich verstand zwar nicht viel, aber wenn ich die Chance bekam, es den richtigen Zuhörern vorzuspielen, würden sie es sich vielleicht zusammenreimen. Zark trug die Verantwortung. Das war offenkundig. Es hob meinen Stolzindex etwas, einen Roboterkollegen in einer einflussreichen Position zu sehen. Ein Jammer, dass er einer von den Bösen war. Obwohl ich keine Wissenschaftseinheit bin, fand ich ein paar Dinge heraus. Sie pumpten etwas in Holt hinein und benutzten ihn als eine Art Filter. Seine Vitalfunktionen waren auf einem Monitor als eine Reihe von wirbelnden Alien-Hieroglyphen und rhythmischen Schwebungen dargestellt. Ich versuchte, sämtliche Veränderungen auf dem Bildschirm mit Holts Reaktionen in Beziehung zu setzen, aber er schwebte dort neben mir, bewusstlos und still wie eine Leiche. 3 Stunden und 7 Minuten vergingen. Schließlich befahl Zark, den Einsatz zu beenden.
»Doktor, der Mensch ist stabil«,
bemerkte einer der tüchtigeren Techniker, eine 1,5 Meter lange Schnecke.
»Vielleicht sollten wir fortfahren.«
»Der Extraktionsprozess läuft planmäßig«, sagte Zark.
»Es besteht keine Notwendigkeit, den Menschen unnötigem physiologischen Stress auszusetzen oder die Unversehrtheit des Präparats zu gefährden.«
»Aber der Kongress«,
Zark wirbelte zu der Schnecke herum.
»Der Kongress wird verstehen, dass alles nach meiner Terminplanung voranschreitet.«
»Ja, Doktor.«
Vielleicht hatte ich Zag falsch eingeordnet. Von allen, die hier arbeiteten, schien er der Einzige zu sein, dem Holtz Gesundheit wichtig war. Warner betrat das Labor. Ich bekam einen sehr unheilvollen Signalton von meinem Intuitionssimulator.
»Was tun Sie, Doktor?«, fragte Warner. »Warum lassen Sie den Betrieb einstellen?«
»Eine Vorsichtsmaßnahme«, sagte Zag. »Nichts weiter. Gibt es einen Grund anzunehmen, dass der Junge irgendwie in Gefahr ist?«
»Ich habe eine Abweichung von 0,8 in seinen Blutdruckwerten gemessen, die ich nicht erklären kann. Zudem produziert er mehr Adrenalin als erwartet, was die Stabilität des Mutagens mindern könnte.«
»0,8«,
Warner schnalzte mit der Zunge. »Beunruhigend, in der Tat.« »Glauben Sie nicht, dass ich Ihren Sarkasmus nicht bemerke, nur weil ich ihn nicht oft würdige, Warner?«
Zag fuhr fort, Schalter umzulegen und Knöpfe zu drücken.
»Ich bin mir Ihrer Ungeduld wohl bewusst. Das ist eine Schwäche der meisten biologischen Einheiten. Solange dieses Projekt allerdings unter meiner Aufsicht steht...«
»Lustig, dass Sie das erwähnen, Doktor.«
Warner holte ein gefaltetes Blatt Papier aus der Innentasche seiner Jacke.
»Sie haben mich abziehen lassen. Ich bin nicht der Einzige, der ungeduldig ist«, sagte Warner. »Der Kongress hat Ihre ursprünglichen Hochrechnungen für fehlerhaft erklärt. Sie berücksichtigen weder die große Zahl unserer Kameraden, die die Weisheit unserer Taten nicht erkennen, noch diesen überraschend lästigen Roboter.«
Für meine Ego-Steuerung war es nicht besonders erfreulich, als lästig eingestuft zu werden.
»Ich vertraue darauf, dass ich nicht noch die Security rufen muss, um sie zu entfernen«, sagte Warner.
Zag warf einen letzten Scan auf Holt, bevor er schweigend das Labor verließ. Warner grinste.
»Da sehen Sie es, Mac. Es gibt Roboter, die ihren Platz durchaus kennen.«
Ich sagte nichts. Mir fiel kein flotter Spruch ein. Nur das Bild von Warner mit einer meiner Hände um den Hals, die zudrückte, bis ihm die Augen aus dem Kopf quollen und seine Zunge violett wurde.
»Geht wieder an die Arbeit. Der Kongress will die letzte Charge Mutagen bis morgen.«
Er klatschte in die Hände. Die Techniker begannen, die Geräte wieder zu aktivieren. Sie erwachten summend zum Leben und pumpten leuchtend rote, blaue und grüne Chemikalien zurück in Holts Körper. Ein Stöhnen, kaum hörbar, drang aus dem Mund des Kindes. Warner wandte sich zum Gehen, aber nicht, bevor er noch salopp vor mir salutiert hatte.
»Wir sehen uns, Mac.«
Als seelenlose Maschine weigerte ich mich, das Ganze persönlich zu nehmen, was einfach bedeutete, dass ich, wenn ich ihn schließlich zu fassen bekam, nicht schlampig sein würde. Er hatte mir jedoch versehentlich etwas verraten. Nur, dass es kein Versehen war, weil er mich nicht als Gefahr betrachtete. Sie produzierten ein Mutagen und sie benutzten Holt dazu. Die Arbeit ging weiter, alle ignorierten mich. Ich verschwendete noch einmal 3 Stunden Saft damit, hilflos herumzuhängen. Wenn meine Batterie leer war, würden diese Kerle kein Kontergraffeld brauchen, um mich festzuhalten. Nicht, wenn eine Besenkammer genauso gut funktionierte. Die Beleuchtung des Labors wurde leuchtend rot. Ein tiefes Summen kam aus den Lautsprechern.
»Was ist los?«,
fragte die Schnecke, die jetzt offenbar die Verantwortung trug.
»Das System meldet einen Kontaminationsstoff in der Luft, der aus Labor 7 entweicht«,
antwortete ein anderer Techniker.
»Evakuieren Sie das Labor!«
Sie drückten einen Knopf und Holt verschwand in einem Loch im Boden. Die Techniker verließen geordnet den Raum. Sie ließen meinen bösen Zwillingsbruder da, um eine Optik auf mich zu haben. Dr. Zag betrat den Raum, zusammen mit 2 Drohnen mit langen Gliedmaßen. Der Security-Automatische machte eine Bewegung, um ihm in den Weg zu treten.
»Wegtreten«,
befahl Zag. Er stapfte folgsam zu seinem Posten hinüber.
»Hallo, Doktor«, sagte ich. »Nur auf der Durchreise?«
Zag zog an einem Hebel und ich fiel zu Boden. Ich landete auf den Füßen, aber mein kaputter Knöchel hielt der Belastung nicht stand und ich fiel hin.
»Ich schätze, wir haben ein 6-Minuten-Fenster, Megaton. Können Sie gehen?«
Ich stand auf.
»Zwar nicht sehr schnell, aber gehen kann ich.«
Die Drohnen begannen, meine Verkleidung mit demselben goldenen Lack zu besprühen, den meine Zerstörerzwillinge trugen. Währenddessen wandte sich Zag an mich.
»Wir haben nicht genug Zeit, damit Sie mir Fragen stellen können, Megaton. Ist das klar?«
Ich hatte keinen Grund, Zag zu vertrauen, aber es lief entweder auf das oder auf die Besenkammer hinaus, und mit meinem blitzschnellen elektronischen Gehirn war es keine schwere Wahl.
»Klar, Doktor.«
Zag fertigte eine Fingereinheit an, die mit meiner kaputten identisch war.
Ersetzen Sie Ihren gebrochenen kleinen Finger.
Ich löste den alten Finger aus seiner Halterung und steckte den neuen hinein. Ich versuchte ihn zu bewegen, doch nichts geschah.
Es funktioniert nicht.
Richtig, das tut er nicht.
Die Drohnen waren in 16 Sekunden mit meiner Lackierung fertig. Mit dem goldenen Lack glich ich den anderen Zerstörer sicherheitsautomatischen aufs Haar, wenn auch einer schwer beschädigten Einheit.
»Folgen Sie mir«,
sagte Zark. Ich hinkte ihm nach. Die gesamte Sektion des Komplexes musste evakuiert worden sein, denn es war niemand in der Gegend.
»Sie wechseln schnell die Seiten, Doktor«,
sagte ich.
»Falsch. Ich bleibe auf der logischen Seite. Wenn das Projekt beschleunigt wird, werden die Folgen die zufällige Opferrate über ein tragfähiges Niveau anheben.«
»Also werden jetzt zu viele Leute sterben?«
»Korrekt. Weiterhin ist meine Hypothese, basierend auf der bisherigen Verhaltensgeschichte terrestrischer Gesellschaften, dass die ersten Todesfälle zu einem Kreislauf von Selbstzerstörung und Entropie führen würden, der schließlich das Empire City-Projekt selbst gefährden könnte.«
»Sie sind zu gütig, Doktor.«
»Es ist offensichtlich, dass Ihre Motivationsdirektiven durch die ausgedehnte Einwirkung von biologischen Idealen korrumpiert wurden. Dennoch muss ich annehmen, dass Sie immer noch an Grundlogik gebunden sind. Außerdem besitzen Sie die höchste Wahrscheinlichkeit, aus diesem Komplex zu entkommen, vorausgesetzt, Sie folgen exakt meinen Anweisungen.«
»Sorry, aber ich bin nicht sehr gut darin, exakt zu tun, was mir gesagt wird.«
Ich blieb stehen und Zark warf einen Blick über seine Schulter.
»Ich habe Ihre fehlende Kooperation vorhergesehen. Ich nehme an, Sie entstammt der Sorge um die biologischen Einheiten, die als die Familie Bleaker bezeichnet werden.«
»Direkt ins Schwarze getroffen, Doktor.«
»Ich kann die Rettung des Jungen nicht sicherstellen, aber ich habe dafür gesorgt, dass die Mutter und das Mädchen mit Ihnen fliehen. Es ist das Beste, was ich tun kann.«
»Ich gehe nicht ohne Holt.«
Zark zögerte 2 Sekunden.
»Vielleicht ist die Korrumpierung Ihrer Diktate schlimmer, als ich dachte. Wenn Sie meinem Schlachtplan nicht folgen, werden Sie nicht entkommen. Genauso wenig wie die biologischen Einheiten, die Sie zurückfordern wollen. Sie haben 5 Sekunden, um einzuwilligen.«
Ich stellte ein paar schnelle Berechnungen an. Es dauerte 3 Sekunden, bis ich meine Entscheidung getroffen hatte, und am Ende gefiel sie mir trotzdem nicht.
»Wenn diesem Jungen irgendetwas passiert,
Ihre Drohung wurde vermerkt.«
Der Doktor erklärte mir unterwegs den Plan. Er war ziemlich einfach, zumindest was meinen Part betraf. Ich war ein schwer beschädigter Zerstörer, der für Reparaturen weggeschickt wurde. Zark würde mich in einen Transporter verladen. Außerdem eine Kiste mit Ersatzteilen, die bereits fertig gepackt war. Statt Ersatzteilen würde sie aber Julie und April enthalten. 6 Minuten, nachdem der Transporter gestartet war, sollte ich fliehen. Das war der Teil, über den sich Zark nicht ganz im Klaren war. Er erklärte, dass es zu viele Variablen gebe und ich improvisieren müsse. Wenn es gut ginge, solle ich mich mit Abner Greenmans Leuten treffen. Als ich Zark sagte, ich wisse nicht, wie ich Kontakt zu ihnen aufnehmen könne, sagte er, das müsse ich gar nicht. Sie würden mich finden. Es gab keinen Widerstand. Zarks Plan lief genauso ab wie vorhergesagt.
»Wie lange haben Sie das hier geplant?«,
fragte ich.
»Diese Wende der Ereignisse kam nicht vollkommen unerwartet.«
Im Hangar führte er mich zu einer Stelle in einem schweren Schwebetransporter, die von 8 weiteren inaktiven Zerstörern eingenommen wurde.
»Welche Kiste?«,
fragte ich. Er deutete auf eine genau gegenüber von mir. Sie war groß genug für Julie und April, aber ziemlich eng.
»Sie sollten mit uns kommen«, sagte ich. »Sie wissen mehr über diese Operation als ich.« »Unlogisch, Megaton. Die Entdeckung meiner Abwesenheit würde die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Flucht verringern.«
»Aber Sie werden das hier herausfinden.«
»Korrekt.
Was werden Sie mit Ihnen machen?«
»Ich bin kein Teil der Gleichung.«
Er verließ den Transporter und die Laderampe schloss sich von selbst. Das Fahrzeug besaß zwar keine Fenster, sodass ich nicht sehen konnte, aber es vibrierte mit dem unmissverständlichen Brummen von startenden Raketen. Ich begann den Countdown für 6 Minuten. In dem Transporter stand ich vollkommen still, die Optiken auf die Kiste gerichtet. Ich zuckte mit keiner Servo. Die Zerstörer um mich herum schienen offline, aber ich wollte kein Risiko eingehen. Als die 6 Minuten um waren, bewegte ich mich. Keiner der Automatischen interessierte sich dafür. Ich wollte die Kiste aufreißen und nachsehen, ob es Julie und April gut ging. Aber diese Kiste war wahrscheinlich der sicherste Ort für sie. Stattdessen zog ich an einem Hebel, um die Rampe zu senken. Empire City raste unter mir dahin. Zu schnell. Zu weit.
Aber es war jedenfalls Empire. Meine Differenzmaschine sagte mir, der Aufprall würde zwar ein paar Bolzen lösen, wenn ich sprang, ich würde aber weiterhin funktionstüchtig bleiben. Zu schade, dass man das von Julie und April nicht sagen konnte. Ich würde nur den Piloten überzeugen müssen, zur Landung anzusetzen. Ich riss die Tür auf, ohne mich mit Klopfen aufzuhalten oder zu prüfen, ob sie verschlossen war. Zwei Pilotendrohnen bemannten die Steuerung. Ich scannte die Kommandotafel und stellte fest, ich wusste nicht nur nicht, wie man sie bediente, sie war auch noch nicht einmal für die Bedienung durch eine Nicht-Drohne konstruiert. Die Piloten hatten jeder vier Arme und sie drückten die Knöpfe mit effizienter Anmut. Zur Hölle. Ich passte noch nicht einmal ins Cockpit. Die linke Drohne wirbelte ihren knopfartigen Kopf herum, um mich zu scannen.
Zerstörereinheit! In den inaktiven Modus zurückkehren!
Ich konnte diese Drohnen zerschmettern und hoffen, dass die Maschine störungssicher war und den Transporter notlanden würde. Sie würde sich selbst genauso wahrscheinlich zu einem nahegelegenen Hangar umleiten, und wenn ich etwas Entscheidendes zerstörte, konnte alles zusammenbrechen. Zark musste gewusst haben, dass dies passieren würde. Er hatte Julie und April bewusst in Gefahr gebracht, da ich nicht ohne sie gegangen wäre. Dann traf es mein Logikraster. Er hatte gewusst, dass sie in Gefahr sein würden, und der Doktor schien nicht die Art von Robo zu sein, die Leute grundlos in Gefahr brachte. Ich ging zu der Kiste hinüber und stemmte den Deckel ab. Keine Julie. Keine April. Nur Ersatzteile. Zark hatte mich für dumm verkauft, für eine dämliche Niete ohne ein einziges Elektronenverstand. Und ich hatte ihn schon fast gemocht. Eine Explosion erschütterte den Transporter. Ich wurde zur Seite geschleudert. Zweifellos waren die Raketenmagazine sabotiert worden, damit ich nicht lästig werden konnte. Die Pilotendrohnen hielten uns mit kühler, automatischer Beständigkeit in der Luft, bis das zweite und dritte Magazin in die Luft flogen. Der Transporter sank in steilem Winkel nach vorn. Ich stolperte, krachte in das Cockpit und demolierte die Pilotendrohnen. Ohne Fenster musste ich die Zeit bis zum Aufschlag schätzen. Ich verrechnete mich um 2 volle Sekunden. Die Details des Aufpralls erfasste ich nicht. Meine Matrix spielte verrückt und ich wurde so lange nicht daraus schlau, bis alles vorüber war. Ich hatte noch weitere innere Schäden erlitten. Die Hydrauliken in meinem linken Arm waren beeinträchtigt. Die Gliedmaße waren schlaff und unempfänglich. Meine rechte Optik war gesprungen und voller atmosphärischer Störungen. Meine Gyros wurden als uneinheitlich verzeichnet, meine Balance war also nutzlos. Positiv gesehen war ich offenbar hinausgeschleudert worden, sodass ich mich nicht unter 10 Tonnen Altmetall begraben wiederfand. Ich lag auf der Seite. Der Transporter war ein glühendes Wrack. Ich war in Venom Park gelandet, dem Schauplatz des schlimmsten Betriebsunfalls von Empire, was einiges zu sagen hatte. Es bestand aus einer halben Kubikmeile toxischen Klärschlamms, ätzenden Erdreichs und grünlich-brauner, giftiger Luft. Nichts Biologisches konnte in dieser Umgebung 9 Sekunden überleben, nicht einmal die abgehärteste Dratte oder der dickköpfigste Mutantenhausbesetzer, was es zu so ungefähr dem einzigen Ort in Empire machte, wo man mit einem schweren Transporter abstürzen konnte, ohne eine Menge unschuldiger Zivilisten zu töten. Was immer ich an Differenzen mit Zark gehabt haben mochte, er war ein schlauer Robo und hatte sich die größte Mühe gegeben, Opfer zu vermeiden. Wenn Julie und April an Bord des Transporters gewesen wären und wenn sie durch einen glücklichen Zufall den Absturz überlebt hätten, spätestens das Atmen in dieser Luft hätte sie umgebracht. Von Säure und Matsch war ich klatschnass, aber mein Gehäuse war intakt geblieben, sodass ich mir keine Sorgen über zusätzliche Schäden an meinen Einbauten machen musste. Außer wenn ich es wagte, mich zu bewegen. Was ich musste, denn ich begann in den Morast einzusinken. Mein Logikraster empfahl mir, mich nicht zu bewegen und auf Bergung und Reparatur zu warten. Ich allerdings war nicht so optimistisch. Das einzige Bergungsteam, das ich erwarten konnte, waren die Pilger. Ich hatte 90 Sekunden mit der Annahme vertan, dass ich 2 von meinen 5 Gyros auszugleichen begann, doch das geschah nicht. Der einzige Weg, um mein Gleichgewicht neu einzustellen, war der von Versuch und Irrtum. Es war nicht schön und dauerte 12 Sekunden länger, als es sollte. Aber ich kam auf die Knie. Ich konnte den Boden scannen. Ich wusste, wo unten war. Doch ohne die Gyros würde ich bei jedem Schritt die Gewichtsverteilung berechnen müssen. Es hätte mich verlangsamt, wenn ich in Topform gewesen wäre und genau gewusst hätte, was ich von mir verlangen konnte. Doch mit all meinen beschädigten Einbauten hätte ich mich so vielen neuen Variablen anpassen müssen,
dass es mir statistisch unmöglich gewesen wäre, diesseits von 7 Stunden den Dreh herauszubekommen. Manchmal irrten sich Statistiken. Ich stand. Die Gyros drehten sich, aber ich ignorierte ihren Input. Ich schwankte 5 Zentimeter nach links, überkorrigierte und kippte 7,5 nach rechts. Ich versuchte, mit meinem linken Arm auszugleichen, aber er gab ein scharfes Knirschgeräusch von sich, als Schulterzahnräder zerlegt wurden und das Anhängsel nun nutzlos machten. Ein Versuch, mich aufzurichten, war ein kompletter Misserfolg. Der ganze Schaden und der saugende Schlamm erwiesen sich als zu große Herausforderung. Ich stürzte auf den Rücken. Mein Halsgelenk wurde so beschädigt, dass ich mich nicht mehr bewegen konnte. 16 Sekunden ineffektiven Zappelns bestätigten mir, dass Aufstehen nicht in Frage kam. Ein schwarzer Rotorvan flog tief über mich hinweg und setzte gerade außer Sichtweite auf. Ich erfasste das Geräusch sich nähernder Rotoren. Das Bergungsteam war da. Ihre matschigen Schritte kamen näher. Etwas klemmte sich an mein Bein und zerrte mich durch den Matsch. Ich wurde aus dem Dreck gehoben und in den Van geworfen, wo ich wie ein Haufen Schrott liegen blieb. Gray saß neben mir, in einen leuchtend roten Schutzanzug gekleidet. Seine Stimme drang statisch verzerrt durch die Plastikkugel, die sich um seinen Kopf herum befand.
»Hi, Mac«,
Dr. Zark hatte gesagt, ich müsste Green Man nicht finden. Green Man würde mich finden. Knuckles kam in den Van geklettert und piepte einmal. Lächelnd schloss Gray die Türen, als der Van abhob. Der Rotor-Van fuhr mich zu einem geheimen Ort.
»Kannst du gehen?«, fragte Gray. »Oder soll ich Knuckles bitten, eine Trage zu holen?«
Ich hätte um die Trage bitten und jegliche unnötige Anstrengung für meine Systeme vermeiden sollen. Aber ein Robo hat auch seinen Stolz. Also hinkte ich durch etwas, was aussah wie eine Lagerhalle voller Spielsachen. Hauptsächlich kleine Gabby-Goosey-Puppen und mein erster Android-Drohnen. Außerdem gab es eine hübsche Sammlung von Rotor-Cars. Teure Maschinen, alle glänzend poliert und so perfekt, als wären sie nie geflogen. Green Man war definitiv ein Sammler. Das Paradestück der 7, die ich scannte, war eine Schönheit von einer blaugrünen Hornet. Sie hatte eine gerundete Karosserie mit einem austauschbaren Cockpit, einem geräumigen Kofferraum und massenhaft Beinfreiheit, selbst für ein Robo meiner Größe. Typen in schwarzen Anzügen mit Sepp-Gewehren im Anschlag streiften in der Lagerhalle herum. In einer Ecke der Halle befand sich eine E-Mac-Werkstatt, die mit den modernsten Geräten ausgestattet war, unter anderem mit 4 E-Mac-Drohnen und einem weiteren Robotermodell wie Dr. Zark. Nur, dass er ein anderes Symbol auf dem Torso hatte. Unmittelbar vor mir befand sich Abner Greenman.
»Es ist sehr erfreulich von Ihnen, dass Sie sich uns anschließen, Mac«,
sagte Greenman.
»Bitte, legen Sie sich doch auf den Tisch, damit der Doktor einen Blick auf Sie werfen kann.«
»Ich stehe lieber, danke.« Greenman runzelte die Stirn.
»Kommen Sie, Mac. Ich versichere Ihnen, Dr. Zort ist der beste Robotiktechniker auf diesem Planeten.«
»Vergessen Sie's. Ich öffne dieses Gehäuse für niemanden.«
»Unlogisch«, sagte Zort. »Sie brauchen Wartung.«
Er rollte mit seinen Drohnen herüber.
»Erlauben Sie mir, Ihnen zum Tisch zu helfen.«
Ich schleuderte meinen Unterarm in eine der Drohnen. Da sie nichts als ein vielarmiger Zylinder auf Rädern war, fiel sie leicht um.
»Treten Sie zurück, Doc!«
Knuckles machte eine Bewegung auf mich zu. Er hätte in meinem Zustand den Boden mit mir gewischt, aber Greenman stoppte ihn.
»Mac, ich fühle mich verpflichtet, Ihnen zu helfen, weil ich Sie respektiere, ob Sie es nun glauben oder nicht. Also sagen Sie mir, was muss ich tun, um Ihr Vertrauen zu gewinnen?«
Die Chancen, dass Greenman mein Vertrauen gewann, waren so gering, dass meine Differenzmaschine sie bei der Berechnung auf die 7.000.000. Dezimalstelle berechnete, dann abrundete und sie einfach Null nannte.
»Lucia Napier«, sagte ich. »Holen Sie sie her. Sie kann mich reparieren.«
»Sie sind sich gewiss dessen bewusst, dass die reizende Miss Napier unter Arrest steht.«
Seine Antennen zuckten. »Ich wette, Sie haben Beziehungen.«
»Vielleicht habe ich das.«
Er lächelte.
»Aber bevor ich die Zahnräder in Bewegung setze, gibt es vielleicht etwas, das Sie mir geben wollen?«
Ich machte gar nicht erst auf Ned. Es gab keinen Grund dazu. Ich ließ den Finger, den Zark mir gegeben hatte, aus der Halterung fallen. Greenman fing ihn telekinetisch auf, bevor er den Boden berührte. Er ließ ihn hinüber in Grays Hand schweben.
Danke.
Kein Problem, antwortete ich. Greenman nickte Gray zu, der zurücknickte. Er ging, um die erwähnten Zahnräder in Bewegung zu setzen.
Ich nehme an, Sie glauben, ich schuldete Ihnen eine Erklärung,
sagte Greenman. Was gibt es da zu erklären? Sie sind Aliens. Die anderen sind auch Aliens. Die anderen haben etwas vor. Sie wollen sie aufhalten. Komme ich dem Ganzen näher?
Wir bevorzugen den Begriff Pilger.
Greenman lächelte mit seinem kleinen Mund und zwinkerte mit seinen großen, trüben Augen.
Wir brauchen nur einen Ort zum Leben. Vor allen anderen sollten Sie für unsere Ankunft in dieser Welt dankbar sein. Ohne uns würden Sie nicht einmal existieren.
Er sagte mir nichts, was ich mir nicht schon selbst ausgerechnet hatte. Irgendwie war ich mit diesen Pilgern verbunden. Ganz Empire war es.
Ob Sie es glauben oder nicht, es war purer Zufall, dass wir auf die Erde kamen. Wir waren ein Kolonisationsschiff, das gerade zu einem ganz anderen Sternensystem unterwegs war. Eine unglückliche Fehlfunktion in unserem Warp-Antrieb brachte uns vom Kurs ab. Wir wären im Weltraum gestorben, hätten wir diese Welt nicht glücklicherweise entdeckt. Diese Welt war indessen bereits von intelligenten Lebensformen bewohnt und sie waren nicht fortschrittlich genug, um uns zu akzeptieren.
Sie hätten fragen können.
Wir konnten es uns nicht leisten zu fragen,
sagte er.
Unser Schiff hatte nicht genug Energie, um dieses System zu verlassen, und unsere Subraumkommunikatoren waren beschädigt. Wir brauchten eine neue Heimat, und wenn uns die Erdlinge nicht wollten, konnten wir sie doch nicht zwingen.
Sie wollen mir also erzählen, das sei keine Invasion? Er kicherte.
Wir sind ein Kolonieschiff mit einer Bevölkerungszahl von 10.000, ausgewählt aus 2 Dutzend verschiedenen Spezies. Obwohl wir Waffen haben, konnten wir nicht darauf hoffen, die Verteidigungsstreitkräfte dieser Welt zu überwinden.
Sie brechen mir die Energiezelle. Greenman blickte finster.
Jetzt, da Sie wissen, was ich bin, nehmen Sie an, ich sei ein amoralisches Monster. Aber wir sind ein moralisches Volk, genauso moralisch wie die Bewohner der Erde.
Das hat nicht viel zu sagen, Ebner. Ich hinkte zu dem Tisch hinüber und setzte mich, um den Druck von meinem Aktuator zu nehmen, der, wie mich mein Diagnoseprogramm warnte, bei jedem Schritt eine 2%ige Chance hatte zu zerspringen. »Und was ist in dem Finger?«, fragte ich.
»Das betrifft Sie im Augenblick nicht.«
Er stieg in die Luft und setzte sich schwebend.
»Jedenfalls glaube ich, wenn die Technomorphs Sie auch als fehlerhafte Einheit ansehen mögen, ein Robo wie Sie könnte in meinem Team doch nützlich sein.«
»Nicht interessiert.« Er drohte mir mit dem Finger.
»Na, na, Mac, lehnen Sie nicht jetzt schon ab. Ich spreche nicht von einer permanenten Anstellung. Eher von einem Leiharbeitsangebot.«
»Immer noch nicht interessiert.«
»Nicht einmal, wenn ich Ihnen die Geheimnisse Ihrer Herkunft verraten, Ihnen von dieser gewaltigen Alien-Verschwörung und Ihrem Platz darin erzählen könnte? Und glauben Sie mir, Sie haben einen sehr wichtigen Platz darin.«
Ich wollte nur repariert werden und nach Hause gehen. Vielleicht meinen Überspannungsschutz senken, mich einstöpseln und hoffen, dass ich meine Speichermatrix überladen und das Ganze auslöschen konnte.
»Sie können vorgeben, es sei Ihnen egal«,
sagte Greenman.
»Aber das stimmt nicht. Ihr fehlerhaftes elektronisches Gehirn ist zu anfällig für Sentimentalitäten, befasst mit gewissen unlogischen Beweggründen.«
Ich sagte nichts. Er zuckte die Achseln und schwebte sanft zu Boden.
»Wie Sie wollen, Mac. Aber Sie können nicht behaupten, Sie seien nicht neugierig. Wir sprechen uns später.«
Pfeifend schlenderte er zur Tür hinaus. Jetzt waren nur noch ich, die E-Mac-Drohnen und Knuckles da. Und keinem von uns war nach Reden zumute. 46 Minuten später öffnete sich die Tür wieder und Lucia kam herein, begleitet von Gray und Greenman. Ich war golden lackiert und meine Verkleidung war zerbeult, aber nicht beeinträchtigt. Lucia konnte daran, wie mein Arm schlaff herabhing und an dem Riss in meiner Optik, erkennen, dass ich schon bessere Tage gesehen hatte. Sie rannte zu mir und legte die Arme um mich.
Mac, du meine Güte, bist du in Ordnung?
Es tut nur weh, wenn ich rechne, sagte ich. Wie haben Sie sie herausbekommen, Ebner? Sanchez hat auf keinen Fall seine Einwilligung gegeben.
Oh, wie ich schon sagte, ich kenne ein paar Leute,
antwortete Greenman.
Für die meisten bleibt Miss Napier in ihrer Zelle und sie wird auch bald dorthin zurückkehren müssen. Sie sollte aber genug Zeit haben, um ihre Reparaturen zu beenden. Vorausgesetzt, wir beginnen sofort.
Ja, natürlich,
sagte Lucia.
Du musst dich auf dem Tisch zurücklegen und deaktivieren, Schätzchen.
Ich legte mich hin, warf einen schnellen Scan auf Greenman und Gray. Wenn ich mein Gehäuse öffnete und mich abschaltete, war ich hilflos und ungeschützt. Lucia aktivierte einen Scanner, der dazu überging, meinen Schaden zu analysieren und ihn auf einem Bildschirm als Schema voller blinkender roter Punkte anzuzeigen. Sehr, sehr viele rote Punkte. Ein E-Mac reichte ihr ein Laserschweißgerät.
Mac, Baby, bitte, du musst dich deaktivieren.
Ich brauchte eine Reparatur und ich hatte nicht viele Möglichkeiten. Defekt, wenn ich es tat, und defekt, wenn ich es nicht tat. Selbsterhaltung war manchmal eine miserable Direktive.
Okay, Lucia.
Langsam senkte ich meine Energielevel, während ich mein Gehäuse öffnete. Ich schielte auf meine mechanischen Eingeweide hinab. In der Mitte der Anordnung befand sich ein 18-Zentimeter-Würfel.
Mach dir keine Sorgen, Mac. Wenn ich fertig bin, bist du so gut wie neu,
sagte Lucia. Ihr Lächeln war das Letzte, was ich scannte, bevor ich mich deaktivierte.
So, das war's. In 2 Wochen geht es weiter. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfehle uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Wort drauf. Shh.